Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es gibt eine interessante Aussage im Buch Matthäus, auch im Buch Lukas. Und die Frage ist, was hat Christus mit dieser Aussage genau gemeint? Ich möchte zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel von 1984 Matthäus 7 und Vers 12 aufschlagen und Ihnen vorlesen, wo Christus Folgendes sagt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Um den Zusammenhang zu sehen, möchte ich Matthäus 7, die Verse 1 bis 12, in ihrer Gesamtheit vorlesen, und zwar aus der neuen Lutherbibel von 2009. Die hat ein paar Abweichungen, die mir sehr gut gefallen haben. Und da heißt es wie folgt. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messet, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst den Balken in deinem Auge nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und sieh, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler! Ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, danach wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie diese nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so wird ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer ist unter euch Menschen, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gäbe? Oder, wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gäbe? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn bitten? Vers 12. So wie ihr von den Menschen behandelt werden wollt, so behandelt ihr sie auch. Das ist das Gesetz und die Botschaft der Propheten. Wenn wir die Parallelstelle in Lukas Kapitel 6 und Vers 31 uns ansehen, dann wird das wie folgt formuliert: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Die Betonung hier liegt ganz eindeutig auf dem Tun. Und darauf möchte ich heute eingehen. Darauf will ich zu sprechen kommen. Es geht um das Tun. Aber was meinte Christus jetzt mit, das ist das Gesetz und die Propheten? Nun, die Bibel nimmt diese Aussage vielfach als eine Zusammenfassung an. Und es kann sich sogar, wenn noch eine dritte Komponente hinzugetan wird, auf das gesamte Alte Testament beziehen. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 24 an. Lukas Kapitel 24 und lesen wir Vers 44. Lukas 24 und Vers 44. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und Psalmen kann auch hin und wieder mit Schriften gleichgesetzt werden. Schauen Sie, das Alte Testament war in drei Kategorien unterteilt. In die Kategorie des Gesetzes, in die Kategorie der Propheten und in die Kategorie der Psalmen. Auch in den Versen 26 und 27 in Lukas 24 lesen wir Folgendes. Lukas 24 und Vers 26, wo es heißt: Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Die ganze Schrift würde sich jetzt auch auf die Psalmen mitbeziehen, das gesamte Alte Testament. Denn als Christus diese Worte sprach, gab es ja das Neue Testament in Schriftform noch gar nicht. Auch in Lukas 18 lesen wir Vers 31. Lukas 18, Vers 31. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Hier bezieht er sich hauptsächlich auf die Propheten, also einen Teil des Alten Testamentes. Wir lesen auch eine weitere interessante Stelle in Matthäus Kapitel 5 und in Vers 17. Matthäus Kapitel 5 und Vers 17. Da sagt Christus etwas sehr Fundamentales, etwas, was total missverstanden wird heutzutage. Da sagt er: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Erfüllen bedeutet so viel wie herrlich, groß machen, den eigentlichen Sinngehalt dessen mitzuteilen, was hier in diesem Falle das Gesetz und die Propheten zum Ausdruck bringen. Das wird uns in Jesaja 42 gesagt, ein Grund, warum Christus überhaupt auf die Erde kam als Mensch. Jesaja 42, und lesen wir Vers 21. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen, achten wir auf das Wort Gerechtigkeit, dass er sein Gesetz herrlich und groß mache. Und das hat er auf verschiedene Art und Weise getan, unter anderem auch dadurch, dass er seinen Jüngern den Heiligen Geist anbietet, wie wir noch sehen werden. Und dieser Heilige Geist wird uns die Möglichkeit geben, die Erkenntnis geben, wie man das Gesetz halten muss, und zwar auch dem Geiste nach. Nun, man kann es nicht unbedingt jetzt dem Wort nachbrechen. Man kann zum Beispiel jetzt den Sabbat nicht brechen und den Sabbat zum Beispiel nicht halten und sagen, ja, ich halte ihn aber innerlich. Ich meine, das geht nicht. Aber wie gesagt, es geht darum, dass wir den Sinngehalt verstehen. Und den können wir nur dadurch verstehen, dass er uns den Heiligen Geist gibt, der uns hilft, den Sinngehalt zu begreifen. Wenn Christus sagt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, dann ist das Wort für erfüllen im Griechischen plero. Und das bedeutet, in völlige Substanz bringen. Mit anderen Worten, es in dem Sinne groß machen, herrlich machen, anfüllen. In Matthäus Kapitel 3 und Vers 15 wird dies auch zum Ausdruck gebracht. Matthäus Kapitel 3 und Vers 15, als Johannes der Täufer nicht unbedingt Christus taufen wollte, weil er sagte, wieso, ich brauche doch dich nicht taufen, du brauchst doch nichts zu bereuen, du hast ja keine Sünde. Was sagt Christus in Matthäus 3 und Vers 15? Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da ließ er es geschehen. Er tat es uns zum Vorbild. Er tat es, um uns anzudeuten, uns zu zeigen, dass wir uns taufen lassen müssen, auf richtige Art und Weise, als Erwachsene, nach Reue, nach Anerkennung dessen, was Christus getan hat, nach Annahme des Opfertodes, nach Glaube an das Evangelium vom Reich Gottes. Und wenn man das tut, dann erfüllt man die Gerechtigkeit. Und Christus tat es für uns, um uns ein Beispiel zu geben, aber nicht tat er es, damit wir es nicht mehr zu tun brauchten. Er hat es nicht abgeschafft. Schauen Sie. Das Wort erfüllen bedeutet so viel wie, man füllt es an mit Sinngehalt, mit dem, was vielleicht vorher noch nicht verstanden worden ist. Es ist auch richtig, dass das Gesetz, das Wort Gesetz, sich nicht nur auf die ersten 5 Bücher Mose beziehen muss. Es kann auch eine Zusammenfassung sein von den 10 Geboten und von den Rechtsvorschriften und den Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären, näher erläutern und immer noch gültig sind. Und die 10 Gebote, mit anderen Worten, unsere Verpflichtung, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst, wie es heißt, die sind ja unterteilt in 2 verschiedene Abschnitte. Die ersten 4 der 10 Gebote zeigen uns, wie man Gott liebt. Und die letzten 6 der 10 Gebote zeigen uns, wie man den Nächsten liebt. Es ist doch interessant, dass die ersten 4 Gebote auf dem einen Stein, sagen wir einmal, der einen Tafel geschrieben waren und die letzten 6 waren auf der zweiten Tafel geschrieben. Denn Mose erhielt ja 2 Tafeln von Gott, die 10 Gebote beinhalteten. Das war also eine Zusammenfassung. Die ersten 14 Gebote zeigen uns in einer Zusammenfassung, wie man Gott liebt. Und die letzten 6 der 10 Gebote zeigen uns als Zusammenfassung, wie man den Nächsten liebt. Und wenn das Wort Gesetz gebraucht wird, bezieht es sich auf eine Zusammenfassung, kann es sich beziehen auf eine Zusammenfassung aller 10 Gebote. In Römer Kapitel 13, da lesen wir eine interessante Aussage von Paulus. Römer 13 und in Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Nicht abgeschafft, erfüllt. Man hat es dadurch erfüllt, dass man die Vorschriften des Gesetzes anwendet, die uns ja zeigen, wie man den Nächsten liebt. Also den Teil des Gesetzes hat man erfüllt, der sich auf die Liebe zum Nächsten bezieht. Wenn wir unseren Nächsten lieben, dann erfüllen wir die letzten 6 der 10 Gebote, die ja mit unserer Beziehung zu unserem Nächsten sich beschäftigen. Man kann es anders ausdrücken. Man kann sagen, die letzten 6 der 10 Gebote definieren für uns, wie man den Nächsten lieben kann. Oder, um es deutlich zu sagen, wie man das Gesetz tun kann dem Nächsten gegenüber. Denn wenn man nur eines von den 10 Geboten bricht, dann bricht man das gesamte Gesetz. Und wenn man nur eins der letzten 6 Gebote bricht, dann bricht man das ganze Gesetz, das sich auf unsere Liebe zum Nächsten bezieht. Das wird klar und deutlich gesagt in Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2 und lesen wir die Verse 8 bis 11. Jakobus Kapitel 2 und Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nicht abschafft, erfüllt, nach der Schrift, und jetzt wird die Stelle im Alten Testament, im Gesetz zitiert, 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das steht schon im Alten Testament und es wird hier zitiert als Teil des Gesetzes. So sagt Jakobus, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde. Schauen Sie, tut ihr Sünde. Tut ihr recht, tut ihr Sünde. Und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, dann ist er am ganzen Gesetz schuldig. Welches Gesetz spricht er hier an? Vers 11, denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie die Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Wiederum, es geht darum, man muss das Gesetz tun. Und wenn man das Gesetz tut, dann liebt man seinen Nächsten. Oder wenn man Liebe tut im Hinblick auf seinen Nächsten, dann erfüllt man, dann hält man das Gesetz. Denken wir noch einmal daran, was in Lukas 6, Vers 31 geschrieben stand. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Es geht mir hier in dieser Predigt darum zu verstehen, dass es um Taten geht. Dass es darum geht, etwas zu tun. Nicht nur etwas zu hören, sondern etwas zu tun. Schauen wir uns einmal eine Stelle im Alten Testament an. In Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3. Und lesen wir die Verse 27 und 28. Sprüche Kapitel 3 und die Verse 27 und 28. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komme wieder, morgen will ich dir geben, also Gutes tun, wenn du es doch hast, wenn du es doch heute tun kannst. Wir finden hier eine interessante Aussage darüber, dass wir als Christen, als angehende Christen, als solche, die Christen sein wollen, Gutes tun sollen. Und Gutes tun bedeutet, Liebe zu zeigen. Wenn wir uns auf den Nächsten jetzt beziehen, Liebe dem Nächsten zu zeigen. Und das ist eine praktische Liebe, nicht nur eine theoretische, eine praktische. Und so lesen wir in Galater Kapitel 6 und in Vers 10. Galater Kapitel 6 und Vers 10. Denn solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Schauen Sie, es ist nichts Verkehrtes daran, Prioritäten zu setzen im Hinblick auf die Kategorie von Leuten, denen man Gutes tun soll. Es ist nichts Verkehrtes daran, dass man sich vornehmlich an die Genossen des Glaubens wendet, mit anderen Worten die Geschwister, mit anderen Worten die so denken, so handeln wie Sie. Das heißt nicht, dass man andere vernachlässigen soll, wenn man ihnen Gutes tun kann. Das kann sich auf Familienmitglieder beziehen, auf Verwandte, die, sagen wir einmal, nicht bekehrt sind. Aber hier wird doch eine gewisse Priorität gesetzt. Und selbst in der Kirche Gottes kann es dazu kommen. Und da ist auch nichts Falsches daran, notwendigerweise. Wir lesen zum Beispiel, dass es einen Jünger gab, den Jesus ganz besonders lieb hatte, Johannes. Und die anderen Apostel, die wussten das auch und die waren jetzt nicht unbedingt neidisch, vielleicht waren sie es ein bisschen. Aber es ging nicht darum, dass das jetzt verkehrt gewesen wäre. Und dieser Jünger, den Jesus lieb hatte, der hatte dann auch eine gewisse Stellung. Der lehnte an der Brust des Meisters, wie es heißt, zum Passahabend. Und er war derjenige, der dann aufgefordert wurde, Christus zu fragen, ja, wer ist es nun, der dich verraten wird? Und er war natürlich auch einer von denen, die Christus nachfolgten, als er verhaftet wurde. Und interessant ist auch eine Stelle im Johannesevangelium später, als Petrus dann Christus fragt, ja, was wird aber mit dem, also hier Johannes, derjenige, den du ja doch lieb hast, was wird mit dem? Stirbt er auch einen Märtyrertod? Denn Christus hatte Petrus gerade gesagt, du wirst einen Märtyrertod für mich sterben. Und Christus antwortete und sagte, ja, was geht es dich an, was mit ihm geschehen wird? Schauen Sie, es geht darum, Gutes zu tun, und zwar auf richtige Weise, mit richtiger Motivation. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2, die Verse 15 und 16. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht. Mit anderen Worten, ihr tut ihnen nichts Gutes. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? Das wäre diese theoretische Liebe, in Anführungszeichen, aber nicht die praktische Liebe, um die es mir heute geht. Es geht aber auch um Motivation. In Lukas Kapitel 17 lesen wir die Verse 9 und 10. Lukas Kapitel 17 und die Verse 9 und 10. Dankt er etwa dem Knecht, also der Meister jetzt hier, dass er getan hat, was befohlen war? Also er braucht sich jetzt nicht darauf einzubilden, der Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war. Das war so seine Pflicht, seine Verpflichtung, seine Schuldigkeit. Vers 10 sagt Christus, so auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es ist unsere Verpflichtung, den Nächsten zu lieben. Wenn wir das tun, dann brauchen wir uns deshalb nicht etwas darauf einzubilden, hochmütig zu werden, sagen, ach, wir haben ja nun das Gesetz erfüllt. Das ist das, was wir tun müssen, mit der richtigen Einstellung. Wir sollten so die Einstellung haben, ja, das ist nichts Großes mit dabei. Das ist ja das, was wir zu tun schuldig sind. Die neue Lutherbibel 2009 schreibt, wir haben nur unsere Pflicht getan. Sehen wir es so, dass wir, wenn wir den Nächsten lieben, unsere Pflicht tun als Christen. Wir haben die Verpflichtung, könnte man sagen, den anderen zu lieben, den Nächsten zu lieben, ganz besonders die Genossen des Glaubens, und ihnen unsere Liebe zu zeigen. Und wir tun dies von Herzen. Das Gesetz definiert für uns, was wahre göttliche Liebe eigentlich ist. Und so lesen wir in Galater Kapitel 5 und Vers 14. Galater Kapitel 5 und Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Worte erfüllt. In dem, und jetzt wird wiederum 3. Mose 19, 18 zitiert, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er schreibt hier von dem ganzen Gesetz, aber es ist das Gesetz, der Teil des Gesetzes, der Teil der 10 Gebote, der Teil der Rechtsvorschriften und Satzungen, die uns zeigen, wie wir den Nächsten lieben. Denn darum ging es Paulus hier. Es geht hier um das ganze Gesetz in Anführungszeichen, das sich mit der Liebe zum Nächsten befasst. Die Liebe zu Gott wird hier nicht angesprochen. Das ist Teil der 10 Gebote, aber nicht das, worum es hier jetzt Paulus ging. Und was ist die Liebe Gottes? Nun, in 1. Johannes 5 und Vers 3 schlagen wir diese Stelle kurz einmal, noch einmal auf. In 1. Johannes 5 und Vers 3. Ich meine, ich sage Ihnen heute nicht unbedingt etwas Neues. Ich habe das schon seit vielen, vielen Jahren gepredigt. Aber es ist gut, dass man sich immer wieder an diese Stellen und an diese ganze Systematik erinnert. 1. Johannes 5 und Vers 3. Da lesen wir. Denn das ist die Liebe zu Gott, schreibt hier die revidierte Lutherbibel, dass wir seine Gebote halten. Sein Gesetz halten. Das Gesetz, das uns zeigt, wie man den Nächsten liebt, wie man Gott liebt. Und er schreibt uns, seine Gebote sind nicht schwer. Und wenn man Gott nicht liebt, dann kann man auch den Nächsten nicht lieben. Und wenn man den Nächsten nicht liebt, dann kann man auch Gott nicht lieben. Nun, die Elberfelder Bibel übersetzt hier genauer, das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wir werden gleich noch sehen, wie man die Liebe Gottes erhalten kann, die uns dann befähigt, die Gebote zu halten. Aber zunächst einmal kehren wir zu Römer 13 zurück. Denn da gibt es noch etwas mehr dazu zu sagen. In Römer Kapitel 13 und lesen wir hier jetzt noch einmal angefangen, aber in Vers 8. Römer 13, 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Aber fahren wir jetzt fort zu lesen in Vers 9. Denn wer da gesagt hat, und was wird jetzt zitiert? 2. Mose 20, die Verse 13 bis 17, Teil der 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort, schauen Sie, zusammengefasst. 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht um eine Zusammenfassung. Hier wird deutlich gemacht, dass wenn man den Nächsten liebt wie sich selbst, hält man die letzten der 10 Gebote und der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die 10 Gebote näher erklären. Das ist eine Zusammenfassung von Liebe Gottes zum Nächsten. Und so schreibt er hier, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Tut dem Nächsten nichts Böses. Mit anderen Worten, tut dem Nächsten Gutes. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Aber nicht im Sinne von Abschaffung, sondern das Erfüllen ist eine kontinuierliche Tätigkeit, wie es im Griechischen auch zum Ausdruck kommt. Man erfüllt das Gesetz dadurch ständig, indem dass man seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Die Liebe ist eine Verpflichtung. Das ist das, was wir schuldig sind zu tun. Es ist Sünde, den Nächsten nicht zu lieben. Etwas Böses gegenüber dem Nächsten zu tun, zu denken. Es ist Sünde, von dem Nächsten Gutes fernzuhalten, das wir tun könnten. Beides ist verboten. Man darf nicht Liebe fernhalten. Man darf nicht sich weigern, Gutes zu tun, dem Nächsten, wenn man es kann. Und man soll auch dem Nächsten nichts Böses tun. Die Erfüllung des Gesetzes bedeutet, man kontinuierlich hält das Gesetz, tut das Gesetz. Mit anderen Worten, Erfüllung bedeutet tun. Erfüllung bedeutet nicht abschaffen. Nun kehren wir zurück zu unserer eingangs gestellten Frage, wo Christus sagte, das ist das Gesetz und die Propheten, anderen gegenüber das zu tun, was wir möchten, dass andere uns gegenüber tun. Schauen Sie, wenn wir uns noch einmal die Stelle jetzt in Matthäus anschauen, in Matthäus Kapitel 7, dann lesen wir von dem Zusammenhang her, worum es Christus eigentlich ging. Matthäus Kapitel 7 und in Vers 11 zum Beispiel. Da spricht er davon, dass wir anderen helfen sollen. Da sagt er, wenn ihr, die ihr noch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, es geht also um unser Verhältnis dem Nächsten gegenüber, Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Aber wozu? Aufgrund, dass man jetzt eigenmächtig, eigensüchtig das Gute, was man erhält, für sich behält? Oder geht es vielleicht darum, dass man das Gute dann anderen gegenüber anwendet? Die Parallelstelle in Lukas Kapitel 11 und Vers 13, die macht es nämlich ein wenig deutlicher, was das Gute ist, hauptsächlich, was der Vater einem gibt. Nun, es geht natürlich auch um physische Dinge, aber auch da sind diese physischen Dinge nicht gegeben worden, damit man sie selbstsüchtig für sich behält. Aber in Lukas 11 und Vers 13, da sagt nämlich Christus in der Parallelstelle hier, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das ist das Gute, das absolut Gute, was Gott uns geben kann, den Heiligen Geist. Und was gibt uns der Heilige Geist? Und es geht hier auch um ein kontinuierliches Bitten um den Heiligen Geist. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt Gott bittet, dass er uns den Heiligen Geist bei der Taufe gibt. Schauen Sie, der Heilige Geist ist nichts Statisches. Der Heilige Geist muss erneuert werden, er muss angewendet werden, er muss aus uns herausfließen, sodass Gott ihn wieder in uns hineinströmen lassen kann. Ein kontinuierlicher Kreislauf wird hier beschrieben. In Römer Kapitel 5 und Vers 5, da wird uns gesagt, was die vornehmliche Gabe des Heiligen Geistes ist, wenn wir ihn erhalten. Römer 5 und Vers 15. Römer 5 und Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Oder der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes, das Halten der Gebote, ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, sodass wir die Gebote von Herzen halten können, Gott gegenüber, aber auch dem Nächsten gegenüber. Und darum geht es hier. Es geht hier darum, dass wenn wir den Heiligen Geist Gottes in uns haben, dann haben wir auch die Kraft und die Weisheit, dem Nächsten gegenüber Gutes zu tun, was wir von uns aus nicht unbedingt wissen würden, wie das jetzt anzuwenden ist. Und dann sagt Christus auch in Matthäus Kapitel 7 und die Verse 1 und 2, was wir gelesen haben, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Es geht darum, dass man dem Nächsten gegenüber nichts Gutes tut oder nichts Gutes denkt, wenn man ihn verurteilt, wenn man ihn verdammt. Und das ist das, was Christus hier anspricht. Und er sagt dann auch in den Versen 3 und 4, dass bevor man versucht, anderen zu helfen, in Anführungszeichen, man zunächst mal auf mich selbst blicken soll. Wie sieht's denn bei mir aus? Bin ich jetzt ein Heuchler, dass ich die Fehler bei anderen sehe und denen da jetzt helfen will, aber an mir nicht arbeite? Und zunächst einmal nicht mich darum bemühe, meine eigenen Fehler zu überwinden? Er warnt uns auch in Vers 6 davor, dass wir dem Nächsten dadurch nicht helfen, wenn wir unsere Perlen vor die Säue werfen. Das ist auch ein großes Problem bei manchen, die wollen immer gerne anderen predigen, immer gerne anderen das erklären, was sie selbst verstehen, aber sie machen es vielleicht auf falsche Weise und sie machen es vielleicht auch in falscher Weise und in falschen und bei falschen Gelegenheiten. Schauen Sie, die Bibel sagt uns, wir sollen Antwort geben können, wenn wir gefragt werden, warum diese Hoffnung in uns ist, aber nicht von uns aus da jetzt andere bekehren wollen, andere denen mitteilen wollen. Das musst du auch so tun, wie ich das so sehe. Und dann kommt eine ganze Palette von Dingen. Christus sagt, macht das nicht. Damit tut ihr eurem Nächsten nichts Gutes. Im Gegenteil, es kann dann dazu kommen, dass die euch zerreißen, wenn man versucht, die da auf diese Weise, in Anführungszeichen, jetzt bekehren zu wollen. Alles dies zeigt, wie man den Nächsten liebt. Wie man von dem Nächsten behandelt werden möchte. Indem, dass man ihn auf richtige Weise behandelt. Wir würden ja nicht wollen, dass wir verdammt werden, verurteilt werden für etwas, was wir getan haben. Wir würden ja nicht unbedingt wollen, dass wir jetzt mittellos dastehen. Okay, so wenn also jemand da ist, der vielleicht etwas Schlimmes getan hat, aufpassen, dass man den nicht jetzt verdammt. Wenn jemand Hilfe braucht, daran gehen, ihm zu helfen, wenn man es kann. In Matthäus Kapitel 22 lesen wir einmal Vers 40. Da haben Menschen anderen geholfen. In diesem Falle waren es scheinbar Geschwister in der Kirche. Und Christus sagt ganz grundsätzlich hier, Matthäus 22 und Vers 40, in diesen beiden Geboten, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Aber kehren wir zurück zu Vers 35. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und das ist das höchste und größte Gebot. Das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schauen Sie, hier werden wieder die beiden Gebote, die beiden Gruppierungen zusammengefasst. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Und was sagt er nun hier? An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das Gleiche, was er uns vorher schon gesagt hatte. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn wir dem anderen gegenüber das tun, was wir möchten, dass die uns tun. Eine andere Beschreibung von Liebe. Und wir tun es vom Herzen. Wenn es heißt, das ist das ganze Gesetz und die Propheten, noch einmal kurz hier erwähnt. Das Gesetz, wie gesagt, kann sich auf die 10 Gebote beziehen, kann sich aber auf das gesamte Gesetz des Alten Testamentes beziehen, mit anderen Worten die ersten 5 Bücher Mose. Und wenn es um die Propheten geht, die waren in der hebräischen Bibel und sind in der hebräischen Bibel auf die Weise zusammengefasst, dass sie Bücher wie auch Josua, Richter, Samuel, Könige und die späteren Propheten wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann auch die kleineren, sogenannten kleineren Propheten beinhalten. Und dann die restlichen Schriften werden dann in den sogenannten Psalmen zusammengefasst oder auch in den Schriften. Was Christus hier sagt, ist, dass es hier um die wichtigen, essentiellen, grundsätzlichen Lehren geht. Des Gesetzes und der Propheten, und man könnte auch die Psalmen mit hinzutun. Es geht darum, was eigentlich die Quintessenz der ganzen Lehre ist. Tue ihnen, was du willst, dass sie dir tun. Das ist eine sehr interessante Aussage. Man kann die so in anderen Religionen kaum finden. Da wird es manchmal negativ ausgedrückt, tue denen nicht, was du nicht willst, dass sie dir tun. Aber hier ist eine positive Ausdrucksweise. Tue ihnen das, was du möchtest, dass sie dir tun. Wie ich sagte, Liebe kann durchaus eine Priorität setzen. Es gibt 3 Arten von Liebe, die erwähnt werden, auf die angesprochen wird. Es gibt die Liebe, die man Eros nennt, das ist so die sexuelle Liebe. Nun, die hat ihren Platz in der Ehe, nicht außerhalb der Ehe, aber in der Ehe hat diese Liebe ihren Platz. Aber dann gibt es eine weitere Liebe, die sogenannte brüderliche Liebe, und die sollte man auch in der Ehe zeigen, dem Ehemann, der Ehefrau gegenüber, aber eben auch anderen, ganz besonders den Glaubensgenossen, wie wir gelesen haben, denn das zeigt auch, wie man Gutes tut anderen gegenüber. Und dann gibt es natürlich die göttliche Liebe, die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, die wird auch im sogenannten Hohelied der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13 beschrieben. Und da machen sich auch manche vielleicht gewisse falsche Vorstellungen. Es ist eine aus dem Herzen kommende Liebe anderen gegenüber. Aber schauen wir uns einmal an in 1. Korinther 13, wie diese Liebe beschrieben wird. Und ich lese das hier jetzt einmal wiederum aus der neuen Lutherbibel von 2009 vor. Da heißt es, angefangen in Vers 4, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist freundlich, sie eifert nicht, sie tut nicht groß, bläht sich nicht auf, benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit oder an der Wahrheit, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Schauen Sie, das hört sich ein bisschen so an, wie wir das gerade in Matthäus gelesen haben. Kein Geist der Verdammung. Man hilft, man tut Gutes und so weiter und so fort. Das ist manchmal sehr natürlich, könnte natürlich sein, im Anführungszeichen. Man macht sich da gar nicht großartig Gedanken darüber, dass man so etwas tut, aber man tut es. Und das ist das Ausüben der Liebe Gottes. Wie zum Beispiel, vielleicht könnte man sagen, ganz natürliche Dinge, in Anführungszeichen wiederum, aber die so natürlich gar nicht sind. Wenn man zum Beispiel in einem öffentlichen Verkehrsmittel ist und man sitzt dort und ist noch vielleicht jünger an Jahren und eine ältere Frau oder ein alter Mann mit Krückstock kommt daher. Nun, man steht auf und bietet dieser Person den Platz an. Na, das mag eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber heute in keinster Weise mehr. Das ist ein Ausdruck göttlicher Liebe, schauen Sie. Auch brüderlicher Liebe. Oder wenn man einen Raum verlässt und die Tür aufhält für jemanden, der einem folgt, anstelle, dass man die Tür dann dem ins Gesicht schlägt, das ist Ausdruck göttlicher Liebe. Das sind Dinge, die hier mit einbezogen sind. Aber wie gesagt, es gibt schon einen Unterschied. Und wir schauen uns noch einmal kurz jetzt diese Stelle in Johannes an, auf die ich eben eingegangen bin, als ich sie kurz erwähnt habe. Aber es werden verschiedene Arten von Liebe hier zum Ausdruck gebracht. Und die neue Lutherbibel 2009, die bringt das hier klarer zum Ausdruck. Es geht hier darum, nach der Auferstehung, da haben die Jünger gedacht, es ist vorbei. Und die sind dann wieder fischen gegangen. Vers 15 in Johannes 21. Und als nun sie gefrühstückt hatten, da sagte Jesus zu Simon Petrus, denn Jesus war gekommen, hatte sich denen zu erkennen gegeben, Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Nun, das Wort anderen ist schlecht. Es geht hier darum, dass er fragt, liebst du mich mehr als diese? Und er bezog sich auf die Fische. Liebst du mich mehr, als du diese Fische liebst? Denn er hatte ja Petrus von vornherein gesagt, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Aber als Christus gestorben war, da hatten die gedacht, ja, es ist alles vorbei, gehen wir mal wieder fischen. Aber nicht ging es darum, Menschen zu fischen sozusagen, sondern eben Fische. Und so sagte jetzt Christus zu Petrus, liebst du mich mehr als diese Fische? Aber er sagt, liebst du mich mehr? Hier wird das griechische Wort benutzt, das die göttliche Liebe beschreibt. Und er sagte zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist jetzt das griechische Wort, das sich auf die brüderliche Liebe bezieht, nicht die gleiche Kategorie. Und er sagte zu ihm, weide meine Lämmer, mit anderen Worten, wenn du mich liebst, wenn du mich lieb hast, dann wirst du dich auch derer annehmen, die deiner Hilfe bedürfen. Und dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Jona, liebst du mich? Er braucht wiederum das griechische Wort der göttlichen Liebe. Und er sagt zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er antwortet mit einer geringeren Form von Liebe sozusagen. Und er sagt zu ihm, weide meine Schafe. Nun, vielleicht hatte Petrus das auch verstanden. Und schauen Sie, diese göttliche Liebe, die kann man eigentlich nur dann haben, wenn man den Heiligen Geist in sich hat. Und Petrus hatte den Heiligen Geist ja noch nicht in sich. Er würde ihn im Zeitpunkt des Pfingstfestes erhalten. Vers 17, da sagte er zu ihm ein drittes Mal, Simon, Jona, hast du mich lieb? Jetzt gebraucht auch Christus dieses griechische Wort für brüderliche Liebe. Aber zunächst hatte er gesagt, auch wenn du mich lieb hast, weide meine Schafe. Auch hier wiederum, tue etwas Gutes denen, die Hilfe brauchen. Und jetzt fragte ihn, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, okay, dann weide meine Schafe. Also auch hier wiederum, selbst diese sogenannte brüderliche Liebe motiviert uns, sollte uns motivieren, Gutes zu tun. Aber es geht ja schon um eine gewisse Abgrenzung. Wenn wir jetzt uns zurück erinnern an das, was Christus sagte, und was hat er gesagt? Tut denen das, was ihr möchtet, dass sie euch tun. Dann ergeben sich hier ganz interessante Konsequenzen. Wenn wir den Nächsten lieben, dann werden wir ihn nicht töten wollen. Weil wir ja auch nicht wollen, dass die uns töten. Wir tun nicht den Mord an dem Nächsten, weil wir nicht wollen, dass der Nächste den Mord an uns tut. Das zeigt Liebe. Das zeigt die Liebe Gottes dem Nächsten gegenüber, ihn nicht zu töten, egal in welcher Situation man sich auch befinden mag. Wenn wir den Nächsten lieben, dann werden wir ihn nicht belügen. Nun, wir tun dann keine Lüge, sondern wir tun, Die Gerechtigkeit, wenn man das so sagen will. Denn wir wollen ja auch nicht, dass der Nächste uns belügt, dass der Nächste die Lüge an uns tut. Wir wollen, dass der ja auch wahrhaftig und aufrichtig uns gegenüber ist, dass er die Gerechtigkeit tut. Schauen wir uns dies in Epheser Kapitel 4 an. Epheser Kapitel 4 und Vers 25. Epheser Kapitel 4 und Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Er bezieht sich hauptsächlich wiederum auf die Kirche. Aber es geht auch um mehr als das. Aber wir sollen nicht lügen. Wir sollen nicht die Lüge tun. Wir sollen die Wahrheit tun. Denn wir wollen ja auch, dass uns gegenüber die Wahrheit getan wird. Wenn wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dann werden wir ihn nicht bestehlen, berauben wollen. Denn wir wollen ja auch nicht, dass der Nächste uns bestiehlt und beraubt. Und so sehen wir, dass wenn wir den Nächsten lieben, dann tun wir ihm gegenüber das, was wir auch von dem Nächsten uns gegenüber erwarten. Wir tun nicht den Raub, sondern wir tun etwas anderes. Epheser Kapitel 4 und Vers 28. Wer gestohlen hat, also den Diebstahl begangen hat, den Diebstahl getan hat, der stehle nicht mehr. Hört auf damit. Sondern, aber es geht mehr als nur um das, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Mit anderen Worten, man soll nicht mehr stehlen, man soll den Nächsten nicht bestehlen, sondern man soll Gutes tun, indem man zunächst einmal arbeitet mit eigenen Händen. Warum arbeitet man? Damit ihr den Bedürftigen abgeben kann. Auch hier wiederum schauen wir uns diese unterschiedliche Priorität an. Weiter. Wenn wir Eltern sind, dann möchten wir natürlich, dass uns die Kinder ehren. Dass uns die Kinder gegenüber insoweit respektieren, dass sie uns Ehre, Respekt erweisen, dass sie diese Ehre uns gegenüber tun. Aber das bedeutet auch, dass wir, die wir Eltern unseren Kindern gegenüber sind, ja auch nach wie vor Kinder unseren Eltern gegenüber sind, denen tun wir dann auch gegenüber das, was wir von unseren Kindern erwarten. Wir erweisen denen Respekt. Wir geben denen etwas zu erkennen, dass wir respektvoll sind. Wenn wir verheiratet sind, dann möchten wir ja nicht, dass unser Nächster mit unserem Ehemann, unserer Ehefrau, Ehebruch begeht. Aber das bedeutet dann auch, dass wir natürlich auch keinen Ehebruch mit der Frau unseres Nächsten begehen. Wir wollen nicht das tun, was wir selbst nicht erwarten, was wir nicht uns gegenüber getan sehen wollen. Nun, Ehebruch kann natürlich auch mehr bedeuten als der absolute Akt, wie zum Beispiel ja auch das Töten mehr bedeuten kann als nur der absolute Akt des Tötens. Es geht auch bei dem Töten zum Beispiel um Hass. Beim Ehebruch geht es zum Beispiel auch um Lust. Aber nicht nur das, es kann auch darum gehen, dass man vielleicht den Respekt gegenüber seinem Ehepartner nicht mehr hat, weil man nimmt den Ehepartner jetzt so als gewöhnlich an. Und auf einmal hat man dann viel mehr Respekt oder Interesse an einer anderen weiblichen oder männlichen Person, je nachdem. Und da muss man auch sehr aufpassen. Ich habe schon oft die Aussage gehört, mein Mann zum Beispiel, der ist der totale Gentleman, der totale Kavalier anderen gegenüber. Aber dann nicht der eigenen Ehefrau. Und andersherum geht es auch. Man sollte schon, auch egal wie lange man verheiratet ist, den Respekt seiner Frau, seinem Mann gegenüber bewahren. Wenn man nicht jemand sein will, der beneidet wird, und dieser Neid, der zeigt sich dann auch sehr deutlich durch Handlungen, durch Aussagen und so weiter, dann sollte man auch nicht jemand sein, der andere beneidet. Denn wie gesagt, man will ja so behandelt werden, wie es eben gut ist, aber dann muss man auch andere so behandeln, wie es eben gut und richtig ist. Das passt alles zusammen. So liebt man seine Nächsten wie sich selbst, indem, dass wir ihm Gutes tun, indem, dass wir ihm das tun, was wir auch an uns sehen möchten, dass andere uns das tun. Und das ist, wie gesagt, die Quintessenz des Gesetzes, der Propheten. Das ist die Botschaft. Darauf kommt es letztlich an. Das ist die Liebe Gottes, gegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Und die Liebe Gottes ist das Erfüllen der Gebote, aber die Gebote, die uns zeigen, wie man den Nächsten liebt, wie man Gott liebt. Ich habe heute hauptsächlich nur über das gesprochen, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Aber wie ich sagte, man kann nicht den Nächsten lieben, wenn man Gott nicht liebt. Und man kann nicht Gott lieben, wenn man den Nächsten nicht liebt. Das gehört alles zusammen. Ich möchte ein wenig auf das Tun eingehen. In Matthäus 25 und Vers 40, eine Stelle, wie Sie es vielleicht gemerkt haben, an die ich eben schon gedacht habe, aber dann habe ich noch einmal auf das Gesetz abgestellt. Das ist das größte Gebot im Gesetz, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Aber hier schauen wir uns einmal diese Stelle in Matthäus 25 und Vers 40 an. Da sagt nämlich der König in diesem Gleichnis, Christus, der wird antworten und zu ihnen sagen, denen, die Gutes getan haben, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Getan. Die haben etwas Gutes getan. Aber wenn Sie die gesamte Stelle lesen, dann finden Sie, dass die aber gar nicht gewusst haben, dass das ihnen so angerechnet würde. Die haben es ganz automatisch getan. Das Richtige, das Gute. Er sagt hier in Vers 25, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis sogar gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden die Gerechten sagen, ja, wann haben wir das denn dir gegenüber getan? Und die Antwort, nun, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Das war so ihre Natur geworden, das war etwas Selbstverständliches, das haben die getan, dem Nächsten gegenüber Liebe erwiesen. Ganz besonders Glaubensgenossen. Und Christus hat das ganz eindeutig auf sich selbst bezogen, gesagt, okay, das habt ihr denen getan, aber in Wirklichkeit habt ihr es mir getan. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die, die es nicht getan haben. Und Christus sagt, ja, das habt ihr denen dann gegenüber nicht getan und mir dann eben auch nicht. In Römer Kapitel 2, Römer Kapitel 2, und lesen wir Vers 13. Römer Kapitel 2 und Vers 13. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, und wir haben ja von der Gerechtigkeit gehört, dass wir die Gerechtigkeit erfüllen. Die sind aber nicht gerecht, die das Gesetz hören. Also man hört jetzt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hört sich gut an, spricht man vielleicht auch drüber. Aber die sind nicht gerecht dadurch, dass man es hört, sondern die das Gesetz tun. Schauen Sie, die es tun, die werden gerecht sein. In Gottes Augen. Man muss das Gesetz tun. Römer 12 und Vers 11. Man muss die Liebe tun, um es so auszudrücken. Denn man will ja auch das andere, das uns gegenüber tun. So muss man es auch anderen gegenüber tun. Römer Kapitel 12 und Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Aber wenn man dem Herrn dient, das bedeutet auch, dass man dem Nächsten dient. Aber hier eine Motivation wird angesprochen. Man kann sehr leicht träge werden. Man weiß, man sollte das eigentlich tun, man sollte eigentlich dieses Gute jetzt tun, aber man will es nicht. Irgendwo ist das jetzt ein bisschen zu kompliziert, störend, man will es nicht so richtig. Deswegen sagt das Paulus hier, seid nicht träge. In Philipper Kapitel 2 und in Vers 14, Philipper 2 und Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Also, soll ich das jetzt wirklich? Also es ist aber irgendwie mir so peinlich, so unangenehm oder vielleicht sogar, es passt mir nicht so recht. Nee, man murrt ein bisschen darüber, dass man das jetzt wirklich so tun soll. Oder man zweifelt, ja, soll ich das wirklich tun? Vielleicht ist das gar nicht so notwendig. Aber wer weiß, vielleicht die Person ist ja arm, weil sie dadurch von Gott bestraft wird, dass sie arm ist und so weiter und so fort. Alle diese Motivationen, diese Ideen, diese Verurteilungs- Situation, die kann sehr leicht geschehen. Man muss da sehr aufpassen. Alles das gehört zusammen. Nicht verurteilen, nicht verdammen. Gott gibt ihnen Gelegenheiten, etwas Gutes zu tun. Wir lesen das an anderen Stellen der Bibel. Gott bereitet ihnen sogar die Gelegenheiten vor, damit sie sie ausüben können. Die Person ist krank, die muss ja was Falsches getan haben. Warum sollte ich die besuchen? Die Person ist im Gefängnis. Oh, ganz schlecht. Warum sollte ich die besuchen? Na, vielleicht hat die Person etwas getan vor der Bekehrung. Das ist erst später dann zum Ausdruck gekommen, wurde erkannt oder was immer. Das ist keine Rechtfertigung. Alles diese Dinge werden hier klar und deutlich beschrieben. Soll ich meine Eltern ehren? Die haben doch die Ehre gar nicht verdient. Zweifle ich dran, ob ich da wirklich Ehre erweisen soll. Wenn Sie einmal, sagen wir einmal, in die Situation kommen, dann sagen vielleicht Ihre Kinder, wenn Sie Kinder haben, ja, also, denen möchte ich auch keine Ehre erweisen, die haben es nicht verdient. Schauen Sie, wir alle machen Fehler. Wir alle sind nicht fehlerfrei. Jemand schrieb mir letztens, weil ich ja schon länger in der Kirche bin, ja, Sie sind ja schon fast fehlerfrei. Fragen Sie mal meine Frau, was die davon zu sagen hat. Nein, nein, wir sind alle nicht fehlerfrei. Wir sind alle hoffentlich auf dem richtigen Weg hin zur Vollendung, aber keiner von uns wird die Vollendung erlangt haben. Auch wenn Christus zurückkommt nicht. Christus wird an uns vollenden, was uns fehlt. Wenn wir Mitglieder der Gottfamilie werden, weil wir hineingeboren werden in das Reich Gottes, bei unserer Verwandlung zu Geistwesen, wenn wir noch leben sollten, oder wenn wir in Christus gestorben sind, bei unserer Auferstehung in das Reich Gottes, dann werden wir diese Vollendung erlangen. Ja, wir sollen vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein Weg hin. Wir sollen überwinden, wie Christus überwunden hat. Auch Christus hat überwunden. Er hat niemals gesündigt, schauen Sie. Aber er hatte menschliche Natur. Er hatte mit Satan zu kämpfen. Er hatte in dieser Welt sündenlos zu bleiben. Und so müssen wir auch mehr und mehr dahin kommen. Aber Paulus hat nach vielen Jahren seiner Bekehrung gesagt, ich elender Mensch, was habe ich jetzt wieder getan? Ich will das ja gar nicht mehr tun, aber irgendwo hat es mich wieder übermannt. Und er wusste, dass nur Christus in ihm es dahin bringen würde, wenn er natürlich der Leitung, der Führung Christi folgen würde, mehr und mehr vollendet zu werden. Aber Johannes sagt, wenn ihr meint, ihr habt keine Sünde, so betrügt ihr euch selbst. Und die Wahrheit ist nicht in euch. Und wenn ihr meint, ihr habt nicht gesündigt, na, damit drückt ihr euch sowieso. Schauen Sie, es geht darum, dass man auf die Kraft Gottes blicken muss. Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Kraft, wie ich des Öfteren schon gesagt habe. Es ist die Liebe Gottes, die in unsere Herzen gegossen wurde durch den Heiligen Geist, aber es ist auch ein Geist der Kraft. Ich werde demnächst eine Predigt einmal geben über die Kraft Gottes, die in uns wirken muss und kann. Denn wie ich ja in der letzten Predigt gesagt habe, wenn man sich auf sich selbst stellt, dann wird man es nicht schaffen. Wir brauchen Gottes Kraft. Und wir können diese Kraft Gottes haben. Nun schauen wir uns einmal eine Stelle in 1. Johannes Kapitel 1 an, die uns warnt. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 6. Denn man kann sich auch leicht etwas vormachen. Einige erkennen vielleicht, dass sie nicht genug Liebe haben. Und das ist gut, dass sie das erkennen, denn man kann immer zu Gott gehen. Man kann immer Gott bitten, dass er uns mehr gibt von seinem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist es ja, der uns die Liebe Gottes schenkt. Und wenn wir noch keine Christen sind, indem dass wir den Heiligen Geist noch nicht haben, aber auf uns auf dem Weg befinden, dann sollten wir erkennen, dass Gottes Geist mit uns wirkt. Dass Gottes Geist bei uns ist. Vielleicht noch nicht in uns, aber bei uns. Und auch da kann er uns schon notwendige Hilfe geben, wenn wir uns an Gott wenden. Wir alle haben ja einmal angefangen, wir sind ja alle einmal berufen worden, haben unsere Berufung erkannt, als wir den Heiligen Geist noch nicht hatten. Und dann ging es darum, dass wir uns dann mehr und mehr hin auf die Wahrheit zu bewegten. Und wie wir ja wissen, Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm bereits schon gehorchen, in gewisser Weise. Das, was sie erkannt haben, muss durchgeführt werden. Wenn jemand zum Beispiel sich taufen lassen will, aber sich zum Beispiel weigert, den Sabbat zu halten oder die heiligen Festtage zu halten oder zu meinen, man könnte nach wie vor diese heidnischen Festtage weiterhalten, der gehorcht Gott nicht. Und selbst wenn es zu einer Taufe käme, würde das nichts bringen. Denn Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm gehorchen. Schauen Sie. Aber es geht auch darum, dass andere sich auch Illusionen machen und meinen, ach, sie leben ja doch ganz gut, herrlich und in Freuden, auch in geistlicher Hinsicht, in geistlicher Richtung. Aber das ist gar nicht der Fall. In 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 6. 1. Johannes 1 und Vers 6. Da lesen wir, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Schauen Sie, wie das ausgedrückt wird hier. Dann tun wir nicht die Wahrheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und in anderen Stellen sagt uns Johannes sogar, der sagt, ich kenne Gott und hält seine Gebote nicht, tut seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in ihm ist die Wahrheit nicht. Aber hier geht es um die Finsternis. Nun, wie definiert er hier die Finsternis? Wie beschreibt er hier die Finsternis? In 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Und wenn man noch in der Finsternis ist, dann kann man keine Gemeinschaft mit Gott haben. Mit anderen Worten, der Hass muss weg. Man kann nicht seinen Bruder hassen und gleichzeitig meinen, man hätte eine enge Beziehung zu Gott. Und so heißt es auch in Vers 11, wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Die Finsternis hat seine Augen verblendet. Eine sehr interessante Aussage. Normalerweise blendet einen das Licht. Aber hier sagt Johannes, in geistlicher Hinsicht ist genau das Gegenteil der Fall. Das Licht weist einem den Weg. Aber die Finsternis, die verblendet einen, weil man meint, man sei im Licht und ist es nicht. Und hassen kann auch weniger lieben bedeuten. Mit anderen Worten, man muss nicht unbedingt seinen Nächsten hassen, um in Finsternis zu sein. Man kann auch nicht genug Liebe haben. Und das bedeutet auch, man ist in Finsternis. Man erfüllt seine Verpflichtung nicht, wie wir heute gelesen haben. Was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und einige, die fragen sich ja, wieso liebe ich mich? Ich liebe mich ja auch gar nicht selbst. Nun, okay. Es ist natürlich, es selbst zu lieben. Mit anderen Worten, es ist sehr natürlich, dass man sich nicht selbst Schaden zufügen will. Wenn einer sich selbst zum Beispiel Einschnitte macht, wie das so heute leider der Fall ist bei vielen, um sich Schmerzen zu bereiten, dann ist da was faul im Staate Dänemark. Das sollte man nie tun, da sollte man nie dran überhaupt rumexperimentieren. Wenn man etwas bewusst tut, von dem man weiß, dass es einem Schaden bringt, dann muss man das abstellen, denn diese Motivation, die kommt nicht von Gott. Schauen Sie, Gott muss einem auch eine Liebe zu sich selbst geben, die einen eben nicht dazu motiviert und verleitet, sich selbst Schaden zu tun. Und das kann auf verschiedene Weise geschehen. Ich habe das ja schon öfters jetzt gesagt. Es kann dadurch geschehen, dass man nach wie vor raucht, obwohl man weiß, dass Rauchen schädlich ist, dass man nach wie vor unreines Fleisch isst, obwohl man weiß, dass das für einen schädlich ist. Denn es ist ja ein körperliches, fleischliches Phänomen. Das gibt einem ja keine Gesundheit, das macht einem ja mehr oder weniger dann und fügt einem Schaden zu und so weiter und so fort. Drogen, die einen sogar auch geistlich und geistig irgendwie dann beeinflussen können. Gewisse Medien aufsuchen, um es ganz krass zu sagen, weil das heute ja auch mehr und mehr gang und gäbe wird, dass man da sich irgendwo die Zukunft sagen lässt und man kommt dann in Kontakt mit Menschen, die möglicherweise in Kontakt stehen mit Dämonen, wenn es nicht nur Scharlatane sind. Und das fügt einem ja selbst Schaden zu. Also das sind alles Dinge, die muss man natürlich abstellen. Aber es geht mir darum, dass man ja normalerweise sich selbst nicht Schaden tun will. Und von daher soll man dann auch anderen nicht Schaden tun wollen. Darum geht es mir. Wie gesagt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. 1. Johannes 3 und Vers 4, wie das die Zürcher Bibel zum Ausdruck bringt. Das Gesetz zeigt uns, wie wir den Nächsten lieben. Das Gesetz zeigt uns auch, wie wir Gott lieben. Aber das ist ein anderes Thema. Und eine weitere und letzte Stelle, die uns zeigt, was es bedeutet, dass das Gesetz ist und die Propheten, dass das die Hauptlehre dessen ist, was man überhaupt im Alten Testament und im Neuen Testament finden kann. Die Hauptlehre, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Und natürlich muss einem auch gesagt werden, wie man das tut. Wenn man zum Beispiel den Sabbat nicht hält, dann liebt man Gott nicht. Wenn man zum Beispiel Weihnachten nach wie vor hält, dann liebt man Gott nicht. Wenn man andere Götter vor Gott setzt, dann liebt man Gott nicht. Wenn man seinen Namen missbraucht, dann liebt man Gott nicht. Und wie ich sagte, wenn man den Nächsten belügt, wenn man von ihm stiehlt, wenn man ihn beneidet, wenn man ihn tötet, wenn man die Eltern nicht ehrt, alles diese Gesetze, wenn man das alles tut oder nicht tut, dann liebt man Gott nicht. Galater Kapitel 6. Nun, die mögen vielleicht jemanden kennen, der es schwierig hat, in Schwierigkeiten ist mit einigen diesen Dingen. Und wie gesagt, aufpassen, dass sie nicht versuchen, jetzt andere zu bekehren und dass sie nicht versuchen, jetzt die Perlen vor die Schweine zu werfen. Aber hier geht es um Mitglieder in der Kirche, um enge Vertraute, enge Freunde, sagen wir einmal. Galater 6 und Vers 1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, wenn ihr es könnt. Und zwar mit sanftmütigem Geist. In anderen Worten, nicht mit dem Geist der Verurteilung, der Verdammung, mit sanftmütigem, mit barmherzigem Geist. Die ihr ja geistlich seid. Nun, das ist Voraussetzung, dass wir zunächst einmal selbst geistlich sind. Wenn wir natürlich alle Balken in unseren Augen haben, dann können wir nicht klar sehen, wie man einem anderen helfen kann, den Splitter aus dessen Auge zu entfernen. Aber er sagt, aber achtet auch auf euch selbst, dass du nicht auch versucht würdest. Denn das kann leicht geschehen, wie der oder die, die leiden auf diese Weise. Nun, das muss ja sein, weil einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nicht abschaffen, erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Hier wird der Hochmut angesprochen, der Stolz, diese Idee, ach, ich bin ja weitaus besser als die oder der. Ich stehe ja auf sicherem Fundament und die tun das eben nicht. Naja, ich kann denen zwar mal helfen, aber letztendlich, naja, ob das viel was bringt. Ein jeder, Vers 4, aber prüfe sein eigenes Werk. Prüfe. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, wie es heißt. Prüft euch selbst, ob Christus in euch wohnt, wie es heißt. Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selber haben und nicht gegenüber einem anderen. Ja, ich bin ja so gerecht und das müssen die anderen ja auch sehen. Und dann sagt er hier in Vers 5, denn dann jeder wird seine eigene Last tragen. Nun, er hat aber gerade gesagt, dass wir in Vers 2 des anderen Last tragen sollen. Und jetzt sagt er hier, ein jeder wird seine eigene Last tragen. Nun, die Erklärung ist die, dass das Wort Last hier in Vers 5 ein anderes Wort ist im Griechischen, als das in Vers 2. Wir sollen schon die Last des Nächsten tragen, in dem Sinn, dass wir ihm helfen, die Last zu tragen. Wie auch Christus sagt, ich helfe euch. Mein Joch ist eben nicht sehr schwer. Lasst mich euch helfen. Aber hier geht es um die eigene Bürde, die wir alle tragen müssen, wenn wir nach wie vor sündigen, und wir alle sündigen nach wie vor, es geht darum, da müssen wir dran arbeiten, an uns selbst. Aber wir können schon anderen helfen und sollten ihnen helfen, wenn wir es können, aber vorsichtig. In den meisten Fällen sagen wir viel zu viel und auf falsche Weise und zum falschen Zeitpunkt. Beten wir sehr stark zunächst einmal daran, bevor wir überhaupt daran gehen, anderen helfen zu wollen. Und dann wird Gott einem auch zeigen, wie man das tun kann. Und was für eine Möglichkeit besteht. Und schauen Sie, das ist das Gesetz und die Propheten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.